Hallo und herzlich willkommen bei Clio auf die Ohren, dem Podcast des historischen Seminars an der Universität Mainz. Mein Name ist Andreas Frings und ich bin Studienmanager hier im historischen Seminar.
Und ich bin Jan Kusper, Professor für osteuropäische Geschichte an der gleichen Universität. Gemeinsam haben wir für Clio auf die Ohren eine fünfte Staffel initiiert. Sie trägt den Titel Geschichten Osteuropas postkolonial und transnational.
Damit reagieren wir darauf, dass die osteuropäische Geschichte spätestens seit dem Beginn der russischen Vollinvasion in der Ukraine vor großen Herausforderungen steht.
Wir wollen mit unseren Podcasts herausfinden, in welche Richtung osteuropäische Geschichte und Geschichten entwickelt werden können.
Das tun wir wie immer mit Studierenden.
In gleich drei Folgen gehen wir der unmittelbaren Bedeutung des russischen Angriffskriegs für Geschichte und Kultur der Ukraine nach. Wir fragen, wie Russland gezielt ukrainische Geschichte und Kultur angreift und bombardiert. Wie Russland versucht, ukrainische Geschichte zu überschreiben und umzudeuten. Und wie Menschen in der Ukraine und außerhalb versuchen, ukrainische Geschichte und Kultur gegen diesen Angriff zu verteidigen und sie zu schützen.
Damit sind wir mitten in sehr aktuellen Gegenwartsfragen. Und das ist nicht unsere Homezone, aber wir halten diesen Beitrag für notwendig.
Unser Dank gilt schon jetzt den engagierten Studierenden, die sich mit viel Engagement in dieses Projekt begeben haben. Und wir freuen uns, dass wir Ihnen, den Hörerinnen und Hörern, einen substanziellen Beitrag zur historisch informierten Verständigung über unsere gemeinsame Gegenwart vorstellen können.
Würde man die Menschheit in drei Arten einteilen, in Kulturbegründer, Kulturträger und Kulturzerstörer, dann käme als Vertreter der ersten wohl nur der Arier in Frage. Von ihm stammen die Fundamente und Mauern aller menschlichen Schöpfungen und nur die äußere Form und Farbe sind bedingt durch die jeweiligen Charakterzüge der einzelnen Völker. Er liefert die gewaltigen Bausteine und auch Pläne zu allem menschlichen Fortschritt und nur die Ausführung entspricht dann der Wesensart der jeweiligen Menschen und Rassen. Zitiert aus dem ersten Band des propagandistisch-ideologischen Hauptwerkes Mein Kampf von Adolf Hitler 1925.
Die Vorstellung von deutscher Kultur und Geschichte prägte ab 1933 entscheidend die Propaganda der Nationalsozialisten. Alles, was als unarisch oder undeutsch galt, sollte verbannt werden. Werke von Karl Marx oder Erich Kästner wurden verbrannt. KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen wie Marlene Dietrich oder Albert Einstein mussten ins Exil gehen. Auch die sogenannte entartete Kunst, etwa von Pablo Picasso, wurde aus Museen entfernt.
Gleichzeitig wurde behauptet, der Deutsche sei für sämtliche große Erfindungen, Ereignisse und Entwicklungen der Weltgeschichte verantwortlich. Propagandafilme wie Robert Koch, Der Bekämpfer des Todes von 1939 oder Karl Peters von 1941 sollten unmissverständlich zeigen, nur Deutsche bzw. Arier hätten die Weltgeschichte geprägt und damit auch das Recht, sie zu beherrschen.
Aber eine Zeit, in der politische Regime Kultur- und Geschichtsbilder eines Landes derart verfälschen und ideologisch prägen konnten, die liegt doch längst hinter uns, oder? Gibt es heute wirklich noch Regime, die Geschichtsbilder verfälschen? Genau dieser Frage gehen wir in der heutigen Folge nach. Wer wir sind?
Ich bin Bastian Bublitz.
Ich bin Maninder Clemens.
Ich bin Jakob Maris.
Und ich bin Lilly Siegle und wir sind alle Geschichtsstudierende an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz.
Herzlich willkommen. In dieser Folge wollen wir gemeinsam genauer betrachten, wie Geschichte immer wieder neu interpretiert und für politische Zwecke missbraucht wird. Das Beispiel aus der Zeit des Nationalsozialismus macht deutlich, welche enorme Rolle Kultur und Geschichte eines Landes in der Ideologie einer Diktatur spielen können. Es geht dabei nicht um historische Fakten im wissenschaftlichen Sinne, sondern um Inszenierung, Emotion, Propaganda und um die Rechtfertigung von Unrecht und Verbrechen. Man könnte also sagen, Geschichtsfälschung im Dienste einer Diktatur.
Diktatur? Das ist ein großes Wort. Wir alle haben es schon oft benutzt. Aber was genau verstehen wir eigentlich darunter?
Eine Diktatur ist eine Staatsform. Nur geht die politische Macht dabei nicht vom Volk aus, sondern von einer einzelnen Person, einer kleinen Gruppe oder einer Organisation, die für sich beanspruchen, für das Volk zu sprechen. Meist sitzen diese an der Spitze einer Einheitspartei. Grundlage dieser Herrschaft ist häufig eine Ideologie, die den Anspruch erhebt, universell zu gelten und alle Bereiche von Politik und Gesellschaft zu durchdringen. Gewaltenteilung zwischen Judikative, Exekutive und Legislative gibt es nicht. Grundrechte werden abgeschafft, politische wie gesellschaftliche Opposition verfolgt und ausgeschaltet. Dazu gehört aber auch die Zerstörung einer freien Presse- und Medienlandschaft. Menschen sollen durch Mitgliedschaften in Massenorganisationen kontrolliert und ideologisch beeinflusst werden. Wer abweicht, anders denkt oder schlicht nicht ins System passt, wird ohne rechtliche Grundlage verfolgt. Dafür sorgen staatliche und halbstaatliche Repressionsapparate.
Ich verstehe. Die Ideologie in einer Diktatur durchdringt die Gesellschaft. Also nimmt die Ideologie auch Einfluss auf kultureller Ebene. Was verstehen wir denn überhaupt unter Kultur? Und wie hängt die Staatsform Diktatur mit Kultur zusammen?
Wie ihr vielleicht schon aus der ersten Folge unserer Podcast-Reihe zur Zerstörung und zum Raub der ukrainischen Kultur durch Russland wisst, auch Kultur ist ein sehr großer Begriff. Im Abschlussbericht der UNESCO-Weltkonferenz über Kulturpolitik, die vom 26. Juli bis 6. August 1982 in Mexiko-Stadt stattfand, wird Kultur so definiert.
Die Kultur kann in ihrem weitesten Sinne als die Gesamtheit der einzigartigen, geistigen, materiellen, intellektuellen und emotionalen Aspekte angesehen werden, die eine Gesellschaft oder eine soziale Gruppe kennzeichnen. Dies schließt nicht nur Kunst und Literatur ein, sondern auch Lebensformen, die Grundrechte des Menschen, Wertesysteme, Traditionen und Glaubensrichtungen.
Und natürlich gehört auch die Geschichte einer Gesellschaft oder einer sozialen Gruppe zur Kultur.
Lass uns noch einmal auf den Anfang zurückkommen. Wir hatten gesagt, dass Kultur und Geschichte für ein Land und besonders für die Ideologie in einer Diktatur eine zentrale Rolle spielen, um Gräueltaten zu legitimieren oder Propaganda zu verbreiten. Dabei fiel das Stichwort Geschichtsfälschung. Was genau verstehen wir unter dem Begriff?
Der Begriff ist gar nicht so eindeutig zu fassen. Es gibt viele ähnliche Begriffe, die das beschreiben. Geschichtsverklärung, Geschichtsklitterung, Geschichtsrevisionismus oder auch Pseudogeschichte. Im Kern ist es damit die bewusste Verfälschung, Umdeutung oder Vereinfachung der eigenen Geschichte oder auch der Geschichte anderer gemeint. Dabei werden historische Prozesse auf ein ideologisches Raster reduziert, komplexe Entwicklungen stark vereinfacht, Taten einzelner Personen überhöht und dramatisiert. Geschichte wird also nicht aus ihrer Zeit heraus verstanden, sondern so zurechtgebogen, dass sie gegenwärtige politische oder religiöse Positionen bestätigt. Wichtig ist, es geht nicht darum, eine völlig neue Geschichte zu erfinden, sondern vorhandene Aspekte herauszugreifen, umzudeuten oder einseitig zu interpretieren. Das kann auf ganz unterschiedliche Weise geschehen, über verschiedene Medien, durch unterschiedliche Akteure und mit den verschiedensten Zielen. Und das gibt es nicht erst seit kurzem. Geschichtsfälschung lässt sich bis in die Antike zurückverfolgen. Sie kommt zwar auch in Demokratien vor, aber gerade in Diktaturen hat sie eine besondere Bedeutung. Dort dient sie oft als staatspolitisches Instrument, um die Gegenwart und Zukunft eines Landes vor der eigenen Bevölkerung und der Welt zu rechtfertigen. Im Grunde handelt es sich dabei um eine Form der Desinformation, also um bewusst manipulierte, aus dem Zusammenhang gerissene oder frei erfundene Informationen, die gezielt Menschen täuschen sollen.
Wieso wird sowas gemacht? Warum sollte sich ein Diktator für die Vergangenheit interessieren? Geht es ihm nicht in erster Linie darum, seine Herrschaft in der Gegenwart und Zukunft abzusichern?
Ja, genau darin liegt ja der Punkt. Geschichte ist eben nicht nur eine Aneinanderreihung von Daten und Ereignissen. Das gilt für alle Gesellschaften und politischen Systeme. Geschichte ist emotional. Sie stiftet Identität für die Gegenwart und gibt Menschen ein Gefühl von Auftrag für die Zukunft. Ein Beispiel. Der Holocaust prägt bis heute das Selbstverständnis Deutschlands. Viele Menschen hier wollen daraus Lehren ziehen und alles dafür tun, dass so etwas nie wieder passiert. Dieses Potenzial von Geschichte wissen auch Diktatoren zu nutzen.
Wie genau kann man sich das vorstellen?
Naja, indem sie ihre politischen Ansprüche, die Unterdrückung von Menschen und andere Taten rechtfertigen oder verharmlosen. So stabilisieren sie ihr Regime. Dabei greifen sie oft auf erfundene Abstammungen oder Traditionen zurück, sogenannte invented traditions, um sich Legitimität zu verschaffen. Auf diese Weise können sich Diktaturen als rechtmäßige Erben einer angeblich glorreichen Vergangenheit inszenieren. Verfälschte Geschichte dient damit der Aufwertung des Diktators selbst, seiner Partei, seiner AnhängerInnen und letztlich der ganzen Nation. Gleichzeitig blenden Machthaber andere Meinungen oder unerwünschte Ereignisse bewusst aus, um ihr eigenes Weltbild und ihre Machtansprüche zu bestätigen. Und zusätzlich wird Geschichte genutzt, um GegnerInnen zu diskreditieren, etwa indem angebliche Verfehlungen aus der Vergangenheit als Vorwand für ihre Verfolgung in der Gegenwart herangezogen werden. Geschichtsfälschung ist ein wichtiges Instrument in Diktaturen, sei es zur Legitimation von Herrschaft, zur Rechtfertigung von Gewalt oder zur Inszenierung einer angeblich glorreichen Vergangenheit. Man könnte meinen, dass diese Zeiten längst hinter uns liegen. Schließlich haben wir heute eine Welt, in der Informationen schneller überprüfbar sind und historische Forschung international vernetzt ist. Doch, wenn man aktuelle Nachrichten verfolgt, zeigt sich, Geschichtsfälschung ist keineswegs nur ein Phänomen der Vergangenheit. Ein Land steht dabei immer wieder im Mittelpunkt: Russland.
Wenn Sie Russland hören, denken Sie, liebe Zuhörerschaft, wahrscheinlich sofort an das Regime von Präsident Wladimir Putin. Deutsche Medien berichten immer wieder, dass unter seiner Führung politische Gegner systematisch unterdrückt und oft sogar ermordet werden, Grund- und Menschenrechte verletzt werden, im März 2014 die ukrainische Halbinsel, die Krim, illegal annektiert wurde und dass Russland seit dem 24. Februar 2022 einen Angriffskrieg gegen die gesamte Ukraine führt. Putin und seine AnhängerInnen versuchen fast täglich sowohl die Unterdrückung Andersdenkender im eigenen Land als auch den Krieg in der Ukraine und die Annexion der Krim gegenüber der russischen Bevölkerung und der internationalen Gemeinschaft zu rechtfertigen.
Dabei spielen die ukrainische und die russische Geschichte eine zentrale Rolle. Allerdings berufen sie sich oft auf ihre eigene Interpretation dieser Geschichte. Eine Interpretation, die mit seriöser Geschichtswissenschaft kaum etwas zu tun hat.
Russland entwickelt sich damit also immer mehr in die Richtung, die die meisten Menschen in Deutschland als Diktatur verstehen würden. Aber ist die Lage wirklich so eindeutig? Sehen politische Expertinnen Russland tatsächlich als Diktatur, ähnlich wie den Nationalsozialismus? Und wenn ja, warum interessiert sich Putins Regime so sehr für Geschichte? Oder fürchtet er sie und will sie deshalb kontrollieren? Oder ist Fälschen vielleicht das passendere Wort?
Um diese Fragen zu klären, haben wir uns Unterstützung von Politikwissenschaftler Dr. Felix Krawatzek vom Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin, kurz Zeus, geholt. Er hat an der Sciences Po in Lille sowie an den Universitäten Kent und Oxford studiert. Nach verschiedenen Tätigkeiten und Forschungsaufenthalten an namhaften Instituten und Lehrstühlen in ganz Europa ist er seit 2018 am Zeus tätig. Dort leitet er den Forschungsschwerpunkt Jugend und generationeller Wandel. Sein besonderes Interesse gilt der vergleichenden Analyse der Politik in Ost- und Westeuropa, der Rolle der Jugend, der Bedeutung historischer Repräsentation in politischen Prozessen sowie Fragen zu Migration und Transnationalismus.
Ist Russland nun wirklich eine Diktatur?
Gibt es eine ganz kurze Antwort drauf und die lautet natürlich ja. Wenn man eine Diktatur als eine Gruppe von Personen definiert, eine ganz kleine Gruppe, die diese politische Macht vollständig ausübt, diese politische Macht auch nicht geerbt hat, sonst hätten wir eine Monarchie und in der Ausübung dieser Macht de facto kaum eingeschränkt ist, sei es durch die Verfassung oder durch andere Institutionen. Gleichzeitig ist diese ganz kurze Antwort natürlich auch eine ziemlich langweilige und letztendlich auch eine, die in die Irre führt und die so dieser Begriffsgeschichte von dem Konzept Diktatur gar nicht gerecht wird. Und gerade wenn wir uns geschichtswissenschaftlich mit der Frage auseinandersetzen, wollen wir natürlich quellenkritisch auf diese Frage schauen, denn die Schwarz-Weiß-Antwort ja, Diktatur oder nein, Diktatur, suggeriert so eine Klarheit, die natürlich dieses große historische Ballast, was der Begriff der Diktatur mitbringt, eigentlich gar nicht erlauben würde. Also wenn wir sozusagen von Oliver Cromwell über Bonaparte hin zu den Diktaturen des 20. Jahrhunderts schauen, dann lässt sich Russland da nicht so ohne weiteres einordnen. Und ich glaube, was man bei dieser Verwendung von dem Begriff Diktatur in Verbindung mit Russland immer vor Augen haben muss, ist, dass das eine politische Stoßrichtung mit sich bringt. Also wenn ein Timothy Snyder zum Beispiel, der ein sehr prominenter Kommentator ist zu dem Thema, diese These stark macht und Russland dann auch mit dem Faschismus verbindet, dann geht es ihm nicht unbedingt um eine historische Einordnung des heutigen Russlands in die Begriffsgeschichte der Diktaturen seit 3 Jahrhunderten, sonst geht ihm vor allen Dingen darum, die Allianz der Staaten zur Unterstützung der Ukraine zu stärken und Russland historisch fundiert davon auszugrenzen. Es geht dann also darum, klarzumachen, dass man Diktaturen besiegen muss, dass Diktaturen irgendwann fallen werden und dass sie auch eine imperialistische Komponente haben. Und ich glaube, in dieser Pauschalität erscheint mir der Begriff Diktatur dann nicht so passend und wird eigentlich der Komplexität der russischen Gesellschaft und auch des politischen Systems nicht gerecht. Hängt so ein bisschen davon ab, wo man genau hinschaut in Russland. Und wenn man sich zum Beispiel die Zirkel der politischen Macht anschaut, dann finden wir nach wie vor Gegenstimmen, auch innerhalb der Politik. Es gibt eine politische Auseinandersetzung um den richtigen Kurs, auch um den Umgang mit dem sogenannten kollektiven Westen oder was die Kriegsziele in der Ukraine eigentlich sind. Und da gibt es natürlich Stimmen, die eindeutig diktatorisch sind, vielleicht auch auf dem sogar faschistoiden Ende der Skala zu verorten sind. Aber es gibt auch Gegenstimmen, es gibt auch liberalere Akteure in dem politischen System. Also das Machtsystem selber ist komplexer, als es der Begriff Diktatur suggeriert. Ich würde auch sagen, die Rolle der russischen Gesellschaft ist komplexer, als es der Begriff Diktatur so in seiner Schwarz-Weiß-Malerei dann erlaubt uns zu sehen. Also es gibt in der russischen Gesellschaft weiterhin zum Beispiel Petitionen, um insbesondere Frustrationen über sozioökonomische Missstände auszudrücken, aber auch Sorgen über den Krieg. Zu verschiedenen Phasen des Krieges in der Ukraine haben wir auch zivilgesellschaftliche Mobilisierung gesehen. Denken Sie zum Beispiel an die Soldatenmütter oder andere Graswurzelbewegungen. Das ist alles sehr eingeschränkt und natürlich in einem repressiven Kontext findet das statt. Aber es gibt nach wie vor ein gesellschaftliches Engagement mit der Politik. Und insofern sollten wir, glaube ich, vorsichtig sein, Russland da jetzt nicht zu leicht in diesem Regimegebilde zu verorten. Ich kann verstehen, warum Leute diese Einordnung der Diktatur vornehmen. Und das ist auch nicht falsch, wenn man den Begriff eben angemessen verwendet und spezifiziert, was man eigentlich meint mit dieser Einordnung von Russland. Jeremy Morris hat jetzt ein ganz interessantes Buch herausgebracht, basierend auf ethnografischer Forschung, auch noch nach 2022 in Russland. Und er zeigt ja eigentlich ganz gut, wie die Leute innerhalb der Grenzen des Möglichen auch manövrieren, nach wie vor politisch aktiv sind und die Räume auch nutzen, sich zu eigen machen. Mitunter um den Staat und die Ziele des Staates zu unterstützen. Aber ein Beispiel, was er zum Beispiel bringt, sind zivilgesellschaftliche Initiativen, um die Soldaten an der Front mit Schlafsäcken und sonstigen Dingen auszustatten, die zum Überleben notwendig sind, die aber von dem Verteidigungsministerium nicht unbedingt bereitgestellt werden. Das sind Privatinitiativen, so wie er das erlebt hat in Russland, die natürlich dem Staat in die Karten spielen. Aber auf der anderen Seite machen diese Leute das aus einem gesellschaftspolitischen Engagement heraus, um die Männer aus ihren Dörfern, aus ihren Kleinstädten zu unterstützen, damit diese an der Front überleben können. Und diese Art von Politisierung auf dem lokalen Level, oder ein anderes Beispiel, was er in dem Buch bringt, sind diese Garagen, die es in den meisten Vororten gibt, wo dann nach wie vor gewisser wirtschaftlicher Austausch stattfindet und wo auch über Politik diskutiert wird. Also es ist so ein Geben und Nehmen, es ist eine dialektische Beziehung und ich würde Putin eher und dieses System um ihn als die Spitze eines Eisbergs sehen. Und darunter liegt aber auch mit dem oben verknüpft eben diese von den verschiedenen Schichten der weiteren Akteure und dann auch der Gesellschaft. Aber meine Lesart wäre, dass dieses System um Putin auch so stabil ist, weil er eben ein Akteur ist, der verschiedene Interessen in diesem Land auch ausgleichen kann und zusammenbringen kann. Und das kann man nicht komplett gegen die Gesellschaft unternehmen. Gleichzeitig muss man natürlich unterstreichen, dass, wie schon gesagt, also dieses Social Engineering, die Gesellschaft zu formen, ist natürlich enorm präsent, insbesondere im Bildungssystem. Und da erzielt man auch Erfolge. Aber man darf da immer nicht vergessen, die Kinder, die heute in der Schule sind häufig die Kinder von Eltern, die in der späten Sowjetunion sozialisiert worden sind. Und das sind Eltern, die in einem sehr viel liberaleren Kontext ihre eigene politische Sozialisierung durchgenommen haben. Und die wissen, wie man mit widersprüchlichen normativen Feldern, wie man sich da positioniert, wie man mit Widersprüchen zwischen dem öffentlichen politischen Diskurs und der eigenen Einschätzung der politischen Situation, wie man damit umgeht. Und deswegen ist auch diese Indoktrinierung im Bildungssystem gar nicht so ursache-wirkungsmäßig so ganz einfach festzuhalten.
Die russische Gesellschaft besitzt noch immer bestimmte demokratische Rechte, die das Regime auch zur Legitimierung der eigenen Position nutzt. Anstatt einer Ideologie der Überlegenheit werden zum Beispiel die noch stattfindenden Wahlen als Begründung für den Machtverbleib Putins angeführt. Damit unterscheidet sich Russland auch von anderen Autokratien wie China. So ist der Grad, in dem Russland seine Bürger indoktriniert, deutlich schwächer als in China oder Nordkorea.
Und was denken die russischen BürgerInnen dann zum Krieg in der Ukraine?
In sozialen Medien zeigt sich, dass Europa den Angriffskrieg vehement verurteilt und ablehnt. Dagegen hat eine Umfrage eines russischen Meinungsforschungsinstituts ergeben, dass eine Mehrheit von um die 70% der RussInnen einen Frieden mit der Ukraine ablehnt. Sollte Russland dafür territoriale Zugeständnisse machen müssen? Das fasst die allgemeine Stimmung in Russland und die Meinung der Bevölkerung recht gut zusammen. Der Krieg in der Ukraine darf nicht zum Nachteil Russlands enden. In Europa zeigen sich ja komplett gegenteilige Meinungen über den Angriffskrieg. Das heißt also, dass in Russland der Angriffskrieg anders dargestellt oder gerechtfertigt wird als in Europa.
Verstehen, wie Russland heute agiert. Also die, glaube ich, wichtigste Botschaft, die man sich hier merken sollte für das Geschichtsverständnis, ist diese Wichtigkeit des Staates. Russland existiert, weil der Staat existiert. Und das ist anders als das Geschichtsverständnis in einigen europäischen Ländern, wo es eben ein Land existiert durch die Nation, durch seine Kultur. Und auch wenn russische Kultur, russische Nationen irgendwie wichtig sind, das elementarste Geschichtsverständnis von Putin ist die Kontinuität des russischen Staates. Und diese Kontinuität gilt es sicherzustellen. Die komplette Geschichtsschreibung ist dem Staat untergeordnet. Und der Staat sieht sich selber auch in der Rolle, die Geschichtsschreibung aus seiner Sicht heraus schützen zu müssen. Denn die Geschichtsschreibung muss das staatliche Projekt stabilisieren. Das ist so, glaube ich, die Metaebene, die man im Kopf haben muss.
Doch inwiefern steht das jetzt im Zusammenhang mit Geschichtsfälschung und wie kann ich mir diese Geschichtsfälschung vorstellen?
Einer der Hauptakteure bei der Umdeutung der russischen Geschichte ist der Vorsitzende der Kommission für die historische Aufklärung, Wladimir Medinsky. Dieser leitet momentan auch die Delegation des Kremls bei den Friedensverhandlungen mit der Ukraine. Zusätzlich ist Medinsky an einem Lehrkurs beteiligt, den es seit 2023 an russischen Universitäten gibt. Die Fundamente des russischen Staates. Dieser besteht aus 4 Abschnitten. Die Geschichte Russlands, zumindest nach Wladimir Putin, die russische Kultur, die Rolle Russlands in der Welt und daraus soll sich im letzten Punkt eine Zukunftsvision für das Land ergeben. Eine weitere Person, die man im Zuge der Neuschreibung der russischen Geschichte nennen sollte, ist Sergei Naryschkin. Dieser hat eine lange Karriere in der Administratur Putins hinter sich. So war er unter anderem Leiter der Präsidialverwaltung, stellvertretender Ministerpräsident und Vorsitzender der Staatsduma, also des russischen Parlaments. Inzwischen ist er der Leiter des russischen Auslandsgeheimdienstes SWR. Aber er ist auch der Vorsitzende der russländischen historischen Gesellschaft. Dieser Funktion versucht er einen Fokus auf die militärischen Erfolge Russlands zu legen.
Also Medinsky spielt eine große Rolle, ist der Vorsitzende der russischen militärhistorischen Gesellschaft und schwirrt immer wieder im Orbit von Putin herum. Er hat auch das Geschichtsbuch mitverfasst, was jetzt in der Oberstufe verwendet werden muss. Ist also jemand, der auch schon seit langem eine große Leidenschaft dafür hat, wie die russische Geschichte zu lesen ist. Um ihn herum gibt es eine Reihe an anderen Akteuren, die dieses Geschichtsbild mitprägen und stabilisieren. Ähnlich gelagert gibt es noch die russische historische Gesellschaft, die, wie gesagt, ins gleiche Horn bläst. Dann davon losgelöst im enger politischen Raum ist die Wichtigkeit des Bildungsministeriums zu unterstreichen. Bildungsministerium kann man hier fast auch oder sollte man mit dem Verteidigungsministerium zusammendenken, da das Geschichtsbild Teil der Sicherheitspolitik ist. Also das Geschichtsbild gilt es auch zu verteidigen, insbesondere nach der Verfassungsreform. Wir sehen das in dieser Kopplung, wenn wir uns anschauen, die patriotische Erziehung. Teil der patriotischen Erziehung ist auch die Vermittlung des richtigen, aus russischer Sicht richtigen Geschichtsbildes, hat ein enormes Budget mittlerweile. Das sind, glaube ich, wenn ich mich täusche, jetzt knapp über 40 Millionen Euro, 3,5 Milliarden Rubel, die dem zugeordnet sind. Und das Bildungsministerium hat einen maßgeblichen Anteil daran gehabt, dass dieser Geschichtsunterricht die letzten 20 Jahre immer mehr vereinheitlicht wurde. Das begann 2007 mit so einem Manuell für Lehrkräfte. Das war im Prinzip nur ein Ratgeber, wenn man so möchte, für Lehrende. Und das hat sich mittlerweile immer mehr, hat sich das konsolidiert. Mittlerweile gibt es eben dieses einheitliche Textbuch für den Geschichtsunterricht, wo Medinsky als einer der Autoren auftaucht. Und das wird seit September 2023 verwendet. Oder wo das auch umgesetzt wird, sind dann eng verbunden natürlich mit dem Bildungsministerium die Schulen, die sehr viel Aufmerksamkeit bekommen von der Regierung. Dort eingeführt sind jetzt verschiedene Programme, wie zum Beispiel diese Gespräch über Wichtiges. Die gibt es seit 4 Jahren. Jetzt in diesem Schuljahr hinzugekommen sind die Grundlagen der Sicherheit und des Schutzes des Heimatlandes. Dann geht es auch um Geschichte, ist aber auch mit Militarisierung verbunden. Also da geht es auch darum, den jungen Menschen beizubringen, wie man mit Waffen umgeht. Die Flagge muss jetzt wöchentlich gehisst werden, was im Übrigen auch in den USA nicht anders ist, aber nichtsdestotrotz natürlich in Russland in einem besonderen Kontext stattfindet. Also Schulen, das Bildungs- und Verteidigungsministerium, das ist so eine Gruppe an Akteuren, die man zu denen zählen muss, die das Ganze umsetzen, was diese Ebene drüber, für die Wladimir Medinsky ein ganz guter Akteur ist, den man sich merken kann, MNIST zusammenhalten. Es gibt auch noch mehr, erwähnen sollte man die Jugendorganisation, insbesondere Jun Armia, die junge Armee, die Gedenktagen beispielsweise aktiv ist, dort junge Menschen ja, begleitet, ermutigt, vielleicht teilweise auch zwingt, daran teilzunehmen, an den Aufmärschen teilzunehmen, der Geschichte zu gedenken, die auch an der Militarisierung der Geschichte mitbeteiligt ist. Die hat enormen Zulauf erlebt. Dann die russisch-orthodoxe Kirche, die jetzt in einer totalen Verfälschung der historischen Umstände zur Sowjetzeit auch ihren Platz hat, auch in der Geschichte des heutigen Russlands und deren sozusagen Stellung in der Sowjetunion mittlerweile auch anders gesehen wird, auch wenn das, wie so vieles, historisch überhaupt nicht stimmt. Aber sie kann eben jetzt auch eine Kontinuitätslinie zeigen. Und man sieht in diesen Ausstellungen zum Beispiel, die es gibt, Russland, meine Geschichte, das ist so ein Wandermuseum oder so ein Multimedia-Museum, was an verschiedenen russischen größeren Städten zu finden ist. Und dort wird die Kirche und ihr Beitrag im Zweiten Weltkrieg beispielsweise gefeiert und völlig unterschlagen, dass Priester, Mönche oder Leute, die weiterhin den orthodoxen Glauben gelebt haben, an massiven Repressionen gelitten haben. Also das wird verschwiegen in der Geschichtsdarstellung und dadurch ist mittlerweile auch die Kirche ein Akteur in dieser Verbreitung des Geschichtsbildes. Und zu guter Letzt sind die staatlich kontrollierten Medien hier zu nennen, die immer wieder, also ellenlange Texte publizieren über den geschichtlichen Untergang Europas, die geschichtliche Mission Russlands und die Wichtigkeit und Angemessenheit der im russischen Diskurs ja sogenannten Spezialmilitäroperation in der Ukraine, warum Russland von faschistischen Staaten umgeben ist und deswegen wieder eine Kontinuität oder ein Wiederaufleben des Heldentums aus dem Zweiten Weltkrieg zu sehen ist. Also da ist vor allen Dingen RIA Novosti da so das Medium, wo man besonders deutlich artikulierte Texte findet, aber das geht darüber hinaus. Also da gibt es einfach eine große Medienlandschaft, auch Telegram-Kanäle und so weiter, die dort ihr Übriges zu tun. Also die Ziele lassen sich relativ rasch zusammenfassen, würde ich sagen. Es geht zum einen um die Stärkung des russischen staatlichen Projekts, dass der Staat der Kern Russlands ist. Das soll durch das Geschichtsbild ohne jeglichen Zweifel demonstriert werden. Wenn es den russischen Staat gibt, dann geht es dem russischen Volk gut. Und das lässt sich historisch eben über Jahrhunderte zurückprojizieren. Das ist das eine Ziel, der Staat. Das andere ist eine Konsolidierung nach innen, in einem Moment, wo Russland eine ganz grundsätzliche Unsicherheit eigentlich hat. Wo gehören wir hin? Was ist unsere Anbindung noch nach Europa? Was ist mit der Umorientierung nach Asien, die gesellschaftlich nicht den großen Rückhalt hat? Also wo gehören wir dazu? Bringt die Verfälschung des Geschichtsbildes zeitliches Fundament, um der Bevölkerung klar machen zu können, wer wir sind und wo wir herkommen und warum wir das bessere Europa sind? Ich glaube, das ist ein wichtiger Kniff, den man da sehen muss in den russischen Diskursen, ist, dass die Anschuldigung, dass wir hier im westlichen Europa diese hedonistischen, dekadenten, postmodernen Lebensstile frönen, dass Russland dadurch, dass man das dort nicht macht, das wahre Europa verkörpert, indem man eben die traditionellen Werte schützt, die Familie und die Religion ins Zentrum stellt. Also wir schaffen so eine gesellschaftliche Konsolidierung und wir können trotzdem Russland noch als Europa darstellen, aber eben als das bessere Europa, das, was es jetzt selbst schon in Europa nicht mehr gibt. Das ist, glaube ich, das zweite wichtige Ziel. Und das dritte ist die Abgrenzung nach außen, ne? Freund- und Feindbilder schaffen, die Rechtfertigung des Krieges in der Ukraine. Wenn eben in Kiew im russischen Diskurs Faschisten sitzen und Russland von faschistischen Ländern umzingelt ist, dann ist es natürlich auch richtig, dass man die Ukraine angreift. Dass es somit eine ganz klare Freund-Feind-Dichotomie, die aufgemacht wird, eine Rechtfertigung der außenpolitischen Ziele durch die Verzerrung des Geschichtsbildes, die stattfindet. Und das betrifft in erster Linie die Ukraine und diese Anschuldigung des durch die Amerikaner getriebenen Plots in diesem Land, der Staatsstreich, Euromaidan, wie er in Russland genannt wird, aber es beschränkt sich nicht darauf. Also wir sehen das eben auch im Baltikum, wir sehen das in Polen, die Abgrenzung nach außen und die Rechtfertigung der Außenpolitik.
Hier sind vor allem die Medien für die Verbreitung essentiell. Allerdings werden diese stark beeinflusst, kontrolliert und manipuliert. Durch ein Zensurgesetz im Jahr 2022 darf nur noch nach staatlichen Angaben berichtet werden. Ein Verstoß gegen dieses Gesetz wird strafrechtlich mit bis zu 15 Jahren Haft verfolgt. Unabhängige russische Medien bestehen kaum und werden vom Staat unter Druck gesetzt. Oft berichten diese aus dem Exil. Das Staatsfernsehen nimmt die bedeutendste Rolle ein und dient dem Kreml als direktes Sprachrohr. Bekannte Sender sind unter anderem Rossiya 1 und Pervy-Kanal, welche innerhalb Russland senden. Russia Today sendet hingegen nur ins Ausland. Auch Webseiten im Internet werden durch die russische Medienaufsichtsbehörde blockiert. Facebook und Instagram sind nur durch eine verschlüsselte VPN zu erreichen. Durch die Kontrolle der Medien versucht der Kreml, die Geschichte Russlands und der Ukraine umzudeuten. Ein Gebiet, an dem sich dies besonders verfolgen lässt, ist die 2014 annektierte Krim.
Was ist denn so besonders an der Krim?
Die Geschichte der Schwarzmeerhalbinsel Krim begann nicht erst im Februar 2014 mit dem russischen Einmarsch oder mit der Gründung des unabhängigen ukrainischen Staates am 24. August 1991. Die Geschichte reicht viele Jahrhunderte zurück. Deshalb können wir hier nur einzelne Ausschnitte wiedergeben. Die Krim ist eng mit der ukrainischen und russischen Geschichte verbunden, existiert aber auch eigenständig. Sie war schon immer eine Schnittstelle verschiedener Kulturen und Religionen. Im Laufe der Jahrhunderte trafen hier unter anderem Heiden, Christen, Muslime, Byzantiner, Mongolen, Italiener, Slawen und Tataren aufeinander.
Um euch das Beispiel der Krim genauer zu erklären, haben wir uns Unterstützung von der Historikerin Prof. Dr. Kerstin Jobst vom Institut für Osteuropäische Geschichte an der Universität Wien geholt. Nach ihrem Studium an den Universitäten Hamburg, Wien, Mainz und Krakau war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin unter anderem an der Universität der Bundeswehr in Hamburg, der Universität Hamburg und der Paris-Lodron-Universität in Salzburg tätig. Ihre Habilitation veröffentlichte sie 2007 unter dem Titel »Die Perle des Imperiums – Der russische Krimdiskurs im Zarenreich«. Seit 2012 ist sie Professorin an der Universität Wien. Ihre Forschungsschwerpunkte umfassen die Geschichte Ost-Mittel- und Osteuropas, der Schwarzmeerregion und der Habsburger Monarchie, vergleichende Imperiums- und Kolonialismusforschung, Erinnerungskulturen sowie Geschichtspolitik.
Die Krim war nie einfach irgendeine Halbinsel. Sie hatte schon immer eine große Bedeutung für ihre BewohnerInnen und für die umliegenden Länder und Reiche, allen voran für Russland.
Es ist natürlich insofern ein umkämpfter Ort von großer symbolischer Bedeutung, was auch in vielen, vielen Reden der russischen Macht immer wieder betont wird. Also man kann es auf die kurze Formel bringen, die Krim ist unser Krim-Nasch. Sowohl pro als auch Anti-Putinisten, zumindest da treffen die sich. Da sind sie eigentlich einer Meinung, ganz überwiegend, dass man die Krim als russisch versteht und dass es ganz wichtig ist, dass die Krim unter russischer Herrschaft ist. Selbst zum Beispiel Nawalny oder andere, jetzt mittlerweile ja leider nicht mehr am Leben werdende Oppositionelle, waren sich zumindest in dieser Frage, dass die Krim ein absolut russischer Ort ist, und dass die Krim auf keinen Fall ukrainisch oder vielleicht auch unter einer anderen Macht sein kann. Da treffen die sich, ob sie nun pro oder anti-Putin sind. Dazu kommt natürlich auch immer noch ein Blick auf die Karte. Also das zeigt erstmal die Bedeutung der Krim als solches, ne? Also eben auch zum Schwarzen Meer hin. Das ist ganz relevant. Dann auch hin zum Kaukasus, dann aber natürlich auch im Hinblick weiter in den Osten. Also dass dort sich Allianzen bilden. Die Krim hat eben auch geostrategische Bedeutung. Das sind auch wirtschaftliche Sachen. Die Krim hat jahrzehntelang die Sowjetunion auch mit Tabak versorgt und anderen Sachen. Als Urlaubsort spielt es eine große Rolle. Also die Funktion der Krim im russischen Kontext ist sehr komplex, multikomplex, strategisch, historisch, wirtschaftlich und eben auch emotional.
Bereits seit der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts existierte auf dem Gebiet zwischen der heutigen Ukraine, Belarus und Russland ein bedeutendes Großreich, die Kiewer Rus mit Zentrum in Kiew. Bis heute beanspruchen Ukraine, Belarus und Russland die Kiewer Rus als Ursprung ihrer Geschichte. 988 ließ sich der Großfürst Wladimir von Kiew christlich taufen, um die Schwester des byzantinischen Kaisers zu heiraten. Damit begann die Christianisierung der Rus und ihr Aufstieg zu einem der wichtigsten Vielvölkerreiche der Region. Legenden zufolge fand diese Taufe auf der Krim statt. Das macht die Halbinsel zur angeblichen Wiege der christlichen Länder Ukraine, Belarus und Russland.
Im 13. Jahrhundert eroberte das mongolische Reich Osteuropa, darunter auch die Krim. Nach dem Zerfall des Mongolenreichs 1259 gehörte die Krim zur Goldenen Horde. In den 1440er Jahren entstand dort ein unabhängiges Krimkhanat unter Hashi dem I. Giray, der seinen Machtanspruch von Chinggis Khan ableitete. Dieses muslimische Khanat wurde zu einem wichtigen Machtfaktor in der Schwarzmeerregion und stand in ständigem Kontakt mit Polen-Litauen, dem Russischen Reich und dem Osmanischen Reich.
1478 wurde das Krimkhanat zwar Vasallenstaat des Osmanischen Reiches, behielt aber weitgehende Autonomie. Es beteiligte sich in wechselnden Bündnissen an Kriegen zwischen Osmanen und christlichen Reichen, etwa im Russisch-Polnischen Krieg von 1654 bis 1667. Ab dem 17. Jahrhundert plante das Russische Reich, das Khanat zu zerschlagen, um Zugang zum Schwarzen Meer zu gewinnen. Die Pläne wurden jedoch nicht umgesetzt. Ab dem 18. Jahrhundert wurde das Khanat immer schwächer, mit häufigen Herrscherwechseln und Machtkämpfen. Unter Katharina II. Konkretisierten sich die Pläne zur Beseitigung des Khanats wieder.
Nach dem 5. Russisch-Osmanischen Krieg von 1768 bis 1774 erhielt das Khanat im Vertrag von Küçük-Kaynarca, den das Khanat mit Russland schloss, formal seine Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich, während Russland Zugang zum Schwarzen Meer bekam. Diese Unabhängigkeit war aber nur scheinbar. Nach gescheiterten Reformen des letzten Khans, Shahin Geray, kam es zu Aufständen, bis Russland am 8. April 1783 die Krim endgültig annektierte.
In den folgenden Jahrhunderten blieb die Krim umkämpft, zum Beispiel im Krimkrieg von 1853 bis 1856. Vom Ersten Weltkrieg über das Ende des Zarenreiches, die Bolschewiki-Revolution und den Bürgerkrieg zwischen Weißer und Roter Armee war die Halbinsel genauso betroffen wie das gesamte Russische Reich.
1921 entstand die autonome sozialistische Sowjetrepublik der Krim innerhalb der Sowjetunion. In den folgenden Jahrzehnten wurde die Krim ein beliebter Kur- und Tourismusort für SowjetbürgerInnen. Besonders in den 1920er Jahren erlebte das kulturelle Leben auf der Krim eine Blütezeit. Ende der 1920er und in den 1930er Jahren wurde sie jedoch auch von stalinistischen Säuberungen getroffen.
Im Zweiten Weltkrieg besetzte die deutsche Wehrmacht im Herbst 1941 die Krim. Viele KommunistInnen, Jüdinnen und Juden sowie Roma und Romnia wurden ermordet. Nach 2,5 Jahren wurde die Halbinsel von der Roten Armee zurückerobert. Ab Mai 1944 deportierte Stalin zahlreiche ethnische Minderheiten, die angeblich mit den Deutschen kollaboriert hatten. Eine falsche Anschuldigung. Die Krim wurde danach erstmals fast ausschließlich von Ukrainerinnen und Russinnen bewohnt. Die autonome sozialistische Sowjetrepublik der Krim wurde 1945 aufgelöst.
1954 übergab Nikita Chruschtschow die Krim an die ukrainische sozialistische Sowjetrepublik, offiziell als Geschenk zur Feier der ukrainisch-russischen Freundschaft. Die politischen Motive für diese sogenannte Schenkung sind bis heute umstritten.
Ab den 1960er Jahren beeinflussten neue regierungskritische und zivilgesellschaftliche Bewegungen die Halbinsel. Nach Tschernobyl 1986 und den Reformen Glasnost und Perestroika strebten einige Gruppen die Wiedererrichtung der autonomen sozialistischen Sowjetrepublik der Krim innerhalb der Sowjetunion an, was durch den Zusammenbruch der Sowjetunion nicht gelang.
In den 1990er Jahren entstand ein Konflikt zwischen der Ukraine, der Krim selbst und Russland um die Zugehörigkeit der Halbinsel, der bis heute anhält. 1994 erkannte Russland zwar offiziell die Grenzen der Ukraine an, viele KrimbewohnerInnen standen der ukrainischen Zugehörigkeit jedoch skeptisch gegenüber, obwohl die ukrainische Regierung der Krim einen Autonomiestatus mit eigenem Parlament und Verfassung gewährte.
Kräfte, die eine Zugehörigkeit der Krim zu Russland wünschten, blieben sowohl auf der Halbinsel als auch in Russland stark. Bei der Volksabstimmung über die Unabhängigkeit der Ukraine 1991 stimmten 54% der KrimbewohnerInnen für die Unabhängigkeit. Im Rest der Ukraine waren es dagegen 90%. Aktuelle Stimmen dazu, wie die Bevölkerung auf der Krim und in Russland über Annexion und Krieg denken, sind schwer zu finden.
Insofern, wir haben keine validen Zahlen, weder im Donbass noch in anderen besetzten Gebieten noch auf der Krim, wie die Zustimmung jetzt zum russischen Regime gehören. Es sind sicher nicht alle, aber es grenzt an politischen Selbstmord, sich eben anders zu positionieren. Aber viele Russen oder russischstämmige Menschen sind natürlich mit dieser Entwicklung sehr zufrieden, dass die Ukraine oder ein Teil der Ukraine wieder zu Russland gehört.
Das war ein sehr guter Blick auf die Geschichte der Krim. Jetzt verstehe ich vieles deutlich besser. Doch wollen wir uns jetzt wieder auf den Aspekt der Geschichtsfälschung in Russland fokussieren.
Die Absicht russischer Akteure, Ansprüche auf die Krim nachträglich zu legitimieren, indem man auf die jahrhundertelange gemeinsame Geschichte und Kultur verweist, ist nicht nur ein Phänomen unserer Zeit, sondern lässt sich bereits im 19. Jahrhundert nachweisen. Es war die Zeit der Nationalstaatsbewegungen, die in ganz Europa stattfanden. Revolutionäre, Nationalisten und Intellektuelle waren allerorts auf der Suche nach einer nationalen Identität jenseits imperialer oder elitärer Bezugsrahmen. Das sogenannte Volk, das Gebiet, in dem es lebte, und seine Traditionen gerieten ins Zentrum des Interesses. Man wollte der eigenen Nation eine Geschichte geben, die das Existenzrecht und die Großartigkeit dieser Nation begründete. Allerdings griff man dabei auf eine Vergangenheit zurück, in der es Nationen im modernen Sinne meist noch nicht gab. Historische Ereignisse und Prozesse von der Antike bis zur frühen Neuzeit sprengten moderne Vorstellungen von Grenzen, Ethnie und Identität. Das hinderte nationale Entrepreneure nicht daran, der Vergangenheit nationale Denkkategorien überzustülpen, was häufig zu einer Vereinfachung und einseitigen Deutung komplexer, realer historischer Ereignisse und Entwicklungen führte.
Es ist so, und das ist nicht nur im russischen Fall, sondern auch überhaupt, wenn Sie sich die Nationalbewegung des 19. Jahrhunderts angucken, ist es ja überall so, also ich möchte jetzt nicht diesen Eindruck, dass die Russen da besonders sinister sind, das sind sie nicht. Sie haben sich eigentlich eines Instrumentariums bedient, welches wir einfach im 19. Jahrhundert allerortens haben, im Westeuropa oder überhaupt in Europa. Und dazu gehört eben auch die Aneignung historische Ereignisse, um die dann zu nationalisieren. Dabei muss man natürlich wissen, dass die Nationalbewegung ursprünglich ja auch etwas Progressives war, dass man eigentlich gesagt hat, es ist gut, sich von dieser Imperialität und von den Imperien zu befreien und so etwas wie eine eigene Erziehung, die das Volk vor allem mit einbezieht, sich dieser zu bedienen. Also, dass es nicht mehr nur darum geht, den großen König, den großen Kaiser, die großen Imperien wertzuschätzen, sondern eben das mehr oder weniger einfache, in Anführungszeichen, Volk mit einzubeziehen. Und dazu brauchte man eben eine erkläglich große Masse, die sich diesem Masternarrativ irgendwie angeschlossen haben. Und das waren zumeist Intellektuellen, Schriftsteller etc., die eigentlich dann auch auf der Suche nach der natürlichen Wurzel des Volkes, in Anführungszeichen, gemacht haben. Und das haben auch sowohl die Ukrainer in einem sehr viel geringeren Maßstab, aber eben auch Russen. Da haben sie angefangen, im Verlauf des 19. Jahrhunderts sich eben eine nationale Geschichte zu kreieren. Und dazu gehörte vor allem die Geschichte auch der Krim im russischen Fall. Diese nationalen oder nationalisierenden Erzählungen kreisen meist um Ereignisse, die im Grunde nicht falsch waren, aber die umgedeutet worden sind.
Im heutigen Russland sind es nicht mehr nur vereinzelte Intellektuelle und Historiker, die eine nationalistische Interpretation der Geschichte verbreiten. Stattdessen gibt es eine Vielzahl an politischen AkteurInnen, die alle Putin und seinen politischen Einstellungen nahestehen. Mitglieder der russischen Regierung, Menschen wie Wladimir Medinsky und Sergej Naryschkin und die Institutionen, denen sie angehören. Und außerdem sogenannte Trollfabriken und Inlandsfernsehsender wie Rossiya 1 oder der mittlerweile in der EU verbotene Auslandssender RT, ehemals Russia Today, und die RedakteurInnen und ModeratorInnen, die dort arbeiten.
Putins Regime zielt darauf ab, die Großartigkeit der russischen Nation hervorzuheben. Das wurde sogar 2020 in der Verfassung verankert. Kritik an Ereignissen und Einzelpersonen aus der russischen Geschichte, wie zum Beispiel dem Stalinismus, ist verboten. Genauso wenig soll es historische Brüche geben. Die Geschichte Russlands wird aus ihrem jeweiligen Kontext herausgelöst. Geschichte wird nicht mehr aus ihrer Zeit heraus verstanden. Stattdessen fließen die verschiedenen Epochen der russischen Geschichte, Kiewer Rus, Moskauer Reich, Zarenreich, Imperium, Sowjetunion und Russland, zu einer Einheit. Das heutige Russland soll eine nahtlose Fortsetzung der Vergangenheit sein. Oder eher umgekehrt. Die Vergangenheit soll ein Spiegel für das heutige Russland sein, ob das nun historischen Fakten entspricht oder nicht.
So gibt es zum Beispiel die Vorstellung von einer ostslawischen Völkerfamilie. Bei den Ostslawen, deren Ursprünge im Mittelalter verortet werden, handelt es sich um sogenannte Stämme, aus denen später die Russen, Belarussen und Ukrainer hervorgegangen sein sollen. HistorikerInnen sehen das jedoch kritisch. Es ist problematisch, historische Stämme oder ethnische Gruppen mit modernen Nationalstaaten und deren BürgerInnen gleichzusetzen. Trotzdem wirkt die Idee einer gemeinsamen ostslawischen Herkunft heute noch stark auf die Sichtweise der russischen Regierung und vieler Russinnen im Hinblick auf das Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine.
diese Tendenzen sind, dass es drei ostslawische Bevölkerungsgruppen gibt, nennen wir sie jetzt mal hier in Anführungsstrichen Völker, die sie sich so als Familienstruktur vorstellen können. Es gibt den ältesten Bruder, den mächtigsten Bruder und das sind die Großrussen, das sind die Russen. Das sind die meisten, das sind die ältesten, das sind die weisesten. Dann gibt es einen kleinen Bruder und dieser kleine Bruder, das ist der Weißrusse sozusagen. Das sind Weißrussen, die sind erstmal numerisch sehr viel weniger als die Großrussen und die sind die kleinsten und eigentlich auch die jüngsten. Und dann gibt es den mittleren Bruder und das sind die Ukrainer. Wenn man sich zum Beispiel die Reden von Putin und anderen anguckt, wird immer auf diese Dreieinigkeit sozusagen verwiesen. Und es ist aber ganz klar, wer in dieser Familie das Sagen hat und wer die Richtung vorgibt. Und das ist natürlich selbstverständlich eben der Russe, der Großrusse, das ist Moskau. Und in den aktuellen Erzählungen erscheint die Ukraine und auch die ukrainische Bewegung so ein bisschen wie ein aufmüpfiger, rebellierender kleiner Bruder, der nicht genau weißt, wovon er redet. Also das hat natürlich eine ganz, ganz klar autoritäre Blickrichtung, diese Vorstellung von einer slawischen Völkerfamilie, wo die Rollen aber ganz klar verteilt sind. Und für viele Russen und Russen ist gegenwärtig der Eindruck, im Grunde wollen sich die Ukrainer dieser natürlichen Ordnung entziehen und rebellieren. Ich glaube, die Relevanz und die Legitimität einer eigenständigen Entwicklung und das Recht, Herr in einer eigenen Hütte zu sein und seine Politik selbstständig zu bestimmen, das wird von vielen Russen nicht oder nur sehr partiell verstanden.
Und das war's dann? Ist das dann nur ein Konflikt, der zwischen Russland und der Ukraine ausgetragen wird?
Nein, bei dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland um Ressourcen, Gebiete, politische Macht und die Deutungshoheit über ihre Geschichte seit der Kiewer Rus wird eine dritte Partei häufig vergessen, die Krim-TatarInnen. Ich bin mir sicher, dass wahrscheinlich die wenigsten schon einmal von dieser Bevölkerungsgruppe gehört haben. Dabei haben sie die Geschichte der Krim maßgeblich geprägt. Die Krim-TatarInnen sind eine turksprachige Volksgruppe. Ihre Herkunft ist nicht eindeutig geklärt. Im 14. Jahrhundert konvertieren sie zum Islam. Durch die religiösen und kulturellen Gemeinsamkeiten standen sie den Osmanen nahe. Das Krim-Khanat, das sich in den 1440er Jahren von der Goldenen Horde lossagte, war ein Vielvölkerreich. Die Krim-TatarInnen hatten dort bis zur russischen Annexion von 1783 den größten politischen Einfluss und stellten sämtliche Khane. Aber auch nach der Eingliederung in das Russische Reich blieben sie bis ins 20. Jahrhundert die bevölkerungsreichste Gruppe auf der Krim.
Im Zeitalter der Nationalstaaten fielen die Krim-TatarInnen schwer in die üblichen Kategorien. Sie wurden deshalb häufig misstrauisch beäugt. Während des Ersten Weltkriegs zum Beispiel verdächtigte die russische Regierung sie als mögliche Unterstützer des Osmanischen Reichs, das auf der Seite der Mittelmächte, also dem Deutschen Reich und Österreich-Ungarn, kämpfte. Nach der Gründung der Sowjetunion erlebten die Krim-TatarInnen zunächst eine kulturelle und politische Blüte, weil die sowjetische sogenannte Einwurzelungspolitik versuchte, Minderheiten stärker an das Regime zu binden. Unter Stalin, der Ende der 1920er Jahre zum Herrscher der Sowjetunion aufstieg, kam es jedoch zu ersten Repressionen, weil er die eigenständige politische Tätigkeit vieler Krim-TatarInnen als Bedrohung ansah.
Als 1941 die deutsche Wehrmacht die Krim besetzte, wurden die Tatarinnen von den Deutschen kaum verfolgt, da die Deutschen sie als nützliche Arbeitskräfte ansahen. Dieser Umstand wurde ihnen nach der Rückeroberung der Krim durch die UdSSR zum Verhängnis. Im Mai 1944 wurden etwa 200.000 Krim-Tatarinnen zusammen mit Russlanddeutschen, Armenierinnen und Griechinnen gewaltsam nach Zentralasien, Sibirien und in den Ural deportiert. Man beschuldigte sie, fälschlicherweise massenhaft mit den Besatzern kollaboriert und desertiert zu haben. Die Deportation erhielt im krimtatarischen Sprachgebrauch den Namen Syrgyn, was so viel wie Exil oder Deportation heißt. Nach der Deportation erfolgte auf der Krim eine intensive Russifizierung. Moscheen, Bücher und andere kulturelle Zeugnisse der krimtatarischen Geschichte wurden zerstört. Erst 1967 wurde den Krim-Tatarinnen ein Teil der strafrechtlichen Rehabilitation zugesprochen. Dennoch konnte die Mehrheit von ihnen erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wieder auf die Krim zurückkehren. Seit den 1950er Jahren engagierten sich Krim-Tatarinnen in zivilgesellschaftlichen Bewegungen, die den Stalinismus aufarbeiten wollten und Menschenrechte forderten. Während der Glasnost- und Perestroika-Phase wuchs ihr politisches Bewusstsein stark.
Ab Ende der 1980er Jahre kehrten immer mehr TatarInnen auf die Krim zurück. Doch sie standen vor bürokratischen Hürden, finanziellen Problemen und fremdenfeindlichen Angriffen seitens der Mehrheitsbevölkerung. Trotzdem gelang es ihnen, ab 1991 eigene politische Institutionen aufzubauen. Eine Nationalversammlung, die Kurultai. Zudem gründeten sie die Medschlis des krimtatarischen Volkes als Exekutivorgan der Kurultai, welches als ein nationales und internationales Repräsentationsgremium der KrimtatarInnen fungierte, das aber 2016 von der russischen Regierung verboten wurde. Außerdem entwickelten sie eine eigene Flagge und eine Hymne. Die KrimtatarInnen schienen also wieder auf der Krim angekommen zu sein. Aber die russische Annexion schürt erneut Ängste vor dem Verlust ihrer Heimat und vor Unterdrückung.
Ah, okay, ich verstehe. Die KrimtatarInnen sind also im Grunde die Wildcard im Konflikt zwischen den Staaten Ukraine und Russland. Denn weder ihre Geschichte noch ihre Identität lassen sich in nationalistische oder homogene Geschichtsbilder pressen.
Die Rolle der Krimtataren als dritte Partei im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland in heutiger Zeit ist natürlich eine sehr wichtige. Eine Frage ist sicherlich, wie die Krimtataren sich zu Russland unter Annexion der Krim positionieren. Aber wir müssen auch eben sehen, dass der Anteil von Krimtataren seit der Annexion der Krim rapide verringert hat. Wir haben keine validen Zahlen, aber ein erheblicher Teil der Krim Tataren, das waren ungefähr 200.000 bis zur Annexion, haben die Krim verlassen bzw. sind in die innere Migration gegangen. Werden zwar immer so ein paar Vorzeige Krim-Tataren auch befragt auf der Krim oder die äußern sich dann positiv zu Russland und der russischen Herrschaft, aber das sind also nicht die Leute, die Einfluss auch auf die krim-tatarische Bevölkerung haben. Da gibt es natürlich den in sowjetischer Zeit als Dissident vorgegangene Mustafa Jemil, der ein Vorkämpfer der krimtatarischen Unabhängigkeit war und eine große Rolle eben auch als Politiker und auch als Integrationsfigur für Krimtataren spielt. Oder auch Rustin Umirov, der auch eine große Rolle spielt und teilweise auch politische Funktionen innerhalb der Ukraine in den letzten Jahren eingenommen hat. Also es ist für die Krimtataren sehr wichtig, dass sie sich eben auch jetzt an der Seite der Ukraine halten, weil es ist ganz klar, dass der eigentliche Gegner in diesem Konflikt natürlich die Russen waren, die eben auch die Massenauswanderung, die Pressierung und die Vertreibung der Krim-Tataren von der Krim in die zentralasiatischen Gebiete nach dem Zweiten Weltkrieg unter dem Vorwurf, man habe mit den Deutschen kollaboriert, bewerkstelligt. Es ist nicht verwunderlich, dass sich die Krim-Tataren bei der Annexion der Krim nicht wohlgefühlt haben, weil man eben durch eine russische Macht mehrmals pressiert wurde bzw. vertrieben wurde. Die Krimtataren sind gegenüber der Ukraine eigentlich grundsätzlich positiv eingestellt gewesen und sicher immer noch positiv. Aber ihre Hoffnungen wurden insofern enttäuscht, als dass die ukrainische Regierung in über 20, 30 Jahren seit der Unabhängigkeit nur so ein bisschen halbherzig sich der krimtatarischen Sache angenommen haben. Aber man hat keine Alternative, eben auch sich an die ukrainische Seite anzulehnen. Was man auch noch sagen muss, die Ukraine wurde ja auch für viele vertriebenen oder geflohenen Bewohner der Krim auch ein Zufluchtsort. Also es sind einige natürlich in andere Gebiete der Ukraine gegangen. Auch im Westen des Landes, unter anderem eben in Lemberg, hat sich eine ganz lebendige krimtatarische Gemeinde versammelt und arbeitet dort. Und es spielt auch immer noch die nicht unerheblich große Gruppe von Krimtataren, die in Istanbul und anderen Gebieten in der Türkei Zuflucht gefunden haben. Das sind natürlich auch teilweise historisch gewachsene Beziehungen, die auch noch aus der osmanischen Zeit stammen. Also, dass man sich zu den Osmanen besonders hingezogen gefühlt hat, das ist kein Wunder. Wenn man fragen würde, ob sie sich als russisch oder ukrainisch identifizieren, da ist meine Beobachtung, Beobachtung eigentlich in erster Linie als ukrainische Staatsbürger, aber eben auch als ukrainische Staatsbürger krimtatarischer Nation. Man kann auch mehrere Bezugsebenen und Beziehungsgeflechte haben. Man kann sagen, ich fühle mich als Wienerin, aber in meinem Fall als Deutsche fühlen, auch wenn ich in Wien lebe und in Wien meinen Geschäften nachgehe. Ne? Also das ist ja auch so ein Phänomen von diesem Nation-Building, das eigentlich von den Aktivisten einer Nationalbewegung immer exklusive Beziehungsgeflechte erwartet werden. Also man kann sich nicht national verorten und sagen, na ja, aber ich habe nicht nur die eine Heimat, sondern mehrere oder ich habe zwei Länder lieb, wenn man so will. Ich fühle mich als Krimtatare, aber eben auch als ukrainischer Staatsbürger. Und solange eben viele Nationalbewegungen, gerade radikale Nationalbewegungen, eigentlich immer nur so eine Exklusivität von Loyalitäten erwarten, die nationale Frage birgt dann immer noch eine sehr, sehr große Sprengkraft. Auch aufgrund der historischen Erfahrung der Repression über lange, lange Zeit sind viele Krimtatarinnen und Krimtataren auf jeden Fall nicht sonderlich prorussisch.
Besonders durch die KrimtatarInnen wird noch einmal deutlich, dass die Krim schon immer ein Schnittpunkt verschiedener Kulturen, Länder und Religionen war. Deshalb sei es laut Frau Prof. Dr. Kerstin Jobst schlichtweg falsch, die Krim als russisch zu bezeichnen.
Nein, sie ist entschieden nicht russisch. Für die Russen wurde gebetsmühlenhaftig das immer wieder betont, dass die Krim russisch sei. Sie ist nicht russisch gewesen. Sie ist eigentlich in einer sehr kurzen historischen Periode je russisch, und zwar auch nicht russisch total, sondern eben russisch dominiert, politisch, bevölkerungstechnisch dominiert worden. Aber sie ist nicht russisch. Wir haben das auch in der westeuropäischen Geschichte. Nichts ist ewig, und auch Zugehörigkeiten, Loyalität können sich im Laufe einer gewissen zeitlichen Periode verändern. Und die Krim ist höchstens seit der Annexion von 1783 überhaupt allmählich russisch geworden, beziehungsweise, wie ich es ja gerne ausdrücke, russisch gemacht worden. Eher kann man sagen, die Krim war über lange Zeit krimtatarisch. Und vor dem war es irgendwie byzantinisch gewesen. Und so viele Völkerschaften waren auf der Krim. Und zwar teilweise sehr, sehr lange. Sehr viel länger als die russische Macht oder die russischen Mächte über die Zeit. Also von einem in Stein gegossenen Recht auf ein bestimmtes Gebiet kann man nicht reden. Nirgends in der Geschichtswissenschaft.
Durch diesen Podcast wurde mir und hoffentlich auch Ihnen, liebe Zuhörerschaft, klar, dass die Geschichte der Krim alles andere als einfach ist. Sie reicht Jahrhunderte zurück und ist geprägt von wechselnden HerrscherInnen, Eroberungen und politischen Umbrüchen. Jede Epoche hat ihre Spuren hinterlassen, in der Kultur, der Religion, der ethnischen Zusammensetzung und der politischen Struktur der Halbinsel. Genau diese lange, vielschichtige Geschichte macht die Halbinsel bis heute zu einem symbolträchtigen und strategisch wichtigen Gebiet. Jede politische Macht, die Krim kontrollierte, hat versucht, die Geschichte der Halbinsel für ihre eigenen Zwecke zu nutzen. Mal diente sie der Legitimation von Herrschaft, mal der Absicherung von Grenzen, mal der ideologischen Rechtfertigung von Expansionen. Die historischen Ereignisse sind daher nicht nur Vergangenheit, sondern prägen bis heute die politische Wahrnehmung und die Identität der Region. Wenn wir diese Entwicklungen betrachten, wird deutlich, dass die Krim mehr als ein Stück Land ist. Sie ist ein Symbol, ein Ort, an dem historische Narrative aufeinanderprallen und für politische Zwecke instrumentalisiert werden. Sei es im Zarenreich, in der Sowjetunion oder in der heutigen Zeit. Sie zeigt uns auch, warum historische Narrative in der Politik Russlands eine so zentrale Rolle spielen. Die Vergangenheit wird hier nicht einfach als etwas Abgeschlossenes betrachtet, sondern aktiv genutzt, um Entscheidungen in der Gegenwart zu legitimieren und die Zukunft zu beeinflussen. Russland interpretiert seine eigene Geschichte, besonders die Geschichte der Krim, so, dass sie politische Ziele stützt. Ereignisse werden ausgewählt, hervorgehoben oder umgedeutet, um nationale Identität zu formen, Machtansprüche zu untermauern und die Bevölkerung ideologisch zu beeinflussen.
Aber man darf jedoch nicht annehmen, dass der Machthunger Russlands mit Einverleibung der Krim oder vielleicht auch der gesamten Ukraine enden wird. Während Russland noch Krieg in der Ukraine führt, versucht es bereits, seinen Einfluss in anderen Teilen der Welt auszubauen.
Also naheliegend sind natürlich die Nachbarländer, wo es historischen Anspruch drauf gibt, aus russischer Perspektive. Das sind die Nachbarländer mit auch einem höheren Anteil an russophoner Bevölkerung. Da gibt es immer wieder mal Diskurse zu innerhalb von Russlands. Vor allem geht es dann um den Schutz dieser russophonen Bevölkerung. Da Putin aber momentan militärisch doch ziemlich ausgelastet ist in der Ukraine, weiß ich nicht, ob wir es da jetzt sofort sehen werden, dass eine zweite Front aufgemacht wird. Glaube ich, ist ein bisschen schwierig, darüber zu spekulieren. Was mir mehr auffällt, sind, glaube ich, dass die globalen Ambitionen des heutigen Russlands zugenommen haben. Und das ist eine auch geschichtlich ganz interessante Kontinuität, weil man sich dort mit diesem antiimperialistischen Engagement der Sowjetunion in Kontinuität setzen kann. Also Russland sieht sich so als der Vorreiter der Dekolonialisierung. Geht so ein bisschen darum, die Schutzmacht gegen den globalen Westen zu sein, insbesondere in Afrika. Und dadurch kann Russland den Krieg in der Ukraine in so eine globale Dimension auflösen und die Debatte viel weiter spannen. Also um das kurz konkret zu machen, wir sehen, dass Russland sehr aktiv geworden ist, insbesondere im französischsprachigen Afrika, Mali, Burkina Faso, Niger, wo sich Frankreich zurückgezogen hat. Und dort füllt Russland eine Leere mit diesem dekolonialen Diskurs, anknüpfend an diese Kontinuität vom antiimperialistischen Engagement der Sowjetunion. Und das ist relativ clever, weil der globale Süden ein Stück weit auch auf der Suche ist nach Alternativen. Im Moment, wo sich Europa zurückzieht, investiert eben Russland. Und ich glaube, dort werden wir mehr sehen. Man sieht das auch in der politischen Sprache des Kreml. Also seit 2022 werden so Begriffe aus diesem größeren semantischen Feld des Kolonialismus immer häufiger verwendet und sie ermöglichen es, im Prinzip die europäische Kritik an den imperialistischen Ambitionen Russlands, also dass der Krieg in der Ukraine eigentlich ein neoimperialer ist, abzutun, indem man sich selber als dekoloniale Schutzmacht stilisiert und dadurch diese ganze Konfliktlinie global denkt. Das ukrainische Schlachtfeld geht dann irgendwie unter in dem sehr weiten Winkel, den man wählt, und dann ist auf einmal Russland auf der Seite der Guten, nämlich die, die den antikolonialen Kampf anführen. Dass da im Hintergrund natürlich knüppelharte Ressourcenverteilungen stattfinden, kann man ganz elegant hinten runterfallen lassen. Besonders ausgeprägt finden wir das bei jemandem wie Medvedev, wo dieser gesamte globale Westen beschuldigt wird, Neokolonialismus zu betreiben, vor allen Dingen in der Ukraine, aber auch anderswo. Und dann tritt Russland dort ein und schützt die Gebiete, die Opfer des westlichen Neokolonialismus sind. Und bevor sein Flugzeug abgestürzt ist, war jemand wie Yevgeny Prigozhin auch einer der schillerndsten Akteure in dieser gesamten Bewegung, die Sichtbarkeit Russlands im französischsprachigen Afrika. Aber da gibt es mehr. Also auch Lavrov und Shoigu spielen dort eine Rolle und RT und verschiedene andere Medien, die gezielt das frankophone Afrika vor allen Dingen versuchen anzusprechen.
Vergangenheit und Gegenwart sind also eng miteinander verwoben. Historische Narrative dienen nicht nur dazu, die Vergangenheit zu erklären, sondern auch, um Konflikte, politische Entscheidungen und territoriale Ansprüche in der Gegenwart zu rechtfertigen. Indem wir die Geschichte der Krim betrachten, verstehen wir besser, wie solche Narrative entstehen und warum sie für Machthaber so wertvoll sind. Sie zeigen, dass die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit direkte Auswirkungen auf Politik, Gesellschaft und internationale Beziehungen hat. Dieses Bewusstsein hilft uns, aktuelle Ereignisse kritisch einzuordnen und zu erkennen, wie Geschichte als Werkzeug politischer Einflussnahme genutzt wird, zur Legitimation von Macht, zur Rechtfertigung von Konflikten oder zur Formung nationaler Identität. Mit diesem historischen Überblick haben wir die Grundlage gelegt, um die heutigen Entwicklungen besser zu verstehen.
Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Wir hoffen, ihr konntet spannende Einblicke gewinnen und euch hat die Folge gefallen. Nun ging es in dieser Folge und auch in der vorherigen vielfach um Zerstörung und Unterdrückung. Wenn ihr aber wissen wollt, was man denn tun kann, wie man die ukrainische Kultur retten kann, dann empfehlen wir euch die nächste Folge unserer Podcast-Reihe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!